Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Sondersendung.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe es ja heute Morgen angekündigt. Das ist eine Sondersendung. Wir begrüßen 2 super spannende Gäste und zwar zum einen Andy Bruckschlögel. Er ist der Co-Founder und CEO von Ride. Da gab es eine Series A Finanzierung über 8,5 Millionen. Ist ein super interessantes Gespräch, weil Andy natürlich eben ein, ja, ich sag mal, ein fester Bestandteil der deutschen Internetszene ist. Der ist wirklich, er ist, ich sag fast mal weltbekannt, denn er hat im Rahmen der Bits und Brezels, wo er eben der Co-Initiator ist, auch so Menschen wie Kevin Spacey oder Barack Obama schon die Hand geschüttelt und die dort begrüßt. Also man kennt ihn auf der Welt und umso schöner ist, dass er hier zu Gast ist und uns erzählt, was er mit Ride, mit seinem eigentlichen Unternehmen gerade vorhat. Und genauso freue ich mich, dass Michael Kassau hier zu Gast ist. Er ist der CEO und Gründer von Grover und Grover ist ein Unternehmen, was ja technologische Hardware verleiht an Menschen, die einfach keine Lust haben, Hardware zu kaufen. Ist auch ein total cooles Gespräch geworden, denn Michael hat gerade mit seinem Team 60 Millionen Euro eingesammelt. Die haben da echt gerade einen internationalen Lauf. Und was es mit dem ganzen Geschäftsmodell auf sich hat und wie der Markt aussieht und so weiter, das habe ich mit Michael besprochen. Von daher, ja, freut euch auf 2 tolle Gespräche. Wir fangen an mit Andy Bruckschlögel. Er kommt nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis.
Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast Andy Bruckschlögel, Co-Founder und CEO von Ride.
Also, ich freue mich sehr. Wir gehen runter nach München, glaube ich. Ne? Andy Bruckschlögel ist heute bei uns. Wir sprechen über die Finanzierungsrunde bzw. über das Second Closing von Ride. Hallo Andy.
Hi, servus, grüß dich.
Ja, in München bist du, ne?
Genau, ich sitze in München im Homeoffice.
Ah, okay. Und du machst Ride und du machst aber auch, also vielleicht musst du dich mal ein bisschen vorstellen, weil du bist ja eigentlich in der Szene ziemlich bekannt für jeden, der gerne aufs Oktoberfest oder auf Startup-Events geht, ne?
Ja, super gern. Also ganz kurz ein paar Worte an die Bruckschlögel. Ich bin Co-Founder und CEO von Ride, eben aber auch Co-Founder und Co-Veranstalter der Bits and Pretzels und auch noch Co-Founder und Chairman von EFNI, eine Agentur für Performance Marketing. Und wie richtigerweise gesagt, die Bits and Pretzels ist wahrscheinlich oder hoffentlich den meisten Hörern ein Begriff.
Und vielleicht lass uns damit kurz anfangen, einfach so im Schnelldurchlauf. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, da gibt es demnächst größere News. Da können wir jetzt vielleicht nicht zu tief eintauchen. Aber wie geht's denn der Bits & Brezels gerade?
Also grundsätzlich geht es uns natürlich jetzt, könnte es besser gehen, weil es einfach jetzt Stand heute noch kein klassisches Offline-Event stattfinden darf in der Form, wie wir es gerne hätten. Trotzdem hatten wir im letzten Jahr ein tolles Event digital, komplett virtuell abgehalten. Und das Team ist jetzt natürlich in aller größten Vorbereitungen für die nächste Bits & Pretzels. Und wie du schon richtigerweise gesagt hast, wird es da in den nächsten Wochen dazu News geben, wie die nächste Bits & Pretzels aussehen wird. Und da kann man schon sehr gespannt sein.
Aber es klingt auf jeden Fall nicht nach hängenden Köpfen.
Nein, überhaupt nicht.
Und hängende Köpfe gibt es auch nicht bei Ride. Da habt ihr das Second Closing, wie gesagt, abgeschlossen. Muss uns mal durchführen. Was macht denn Ride?
Genau, gerne. Also mit Ride sind wir eine Plattform für das für die Website User Experience. Das heißt, wir sorgen dafür, dass am Ende des Tages, wenn ein User auf der Website landet, er einfach nur funktionierende Unterseiten hat, alles schnell lädt und er einen tollen Eindruck von der Seite hat und am Schluss dann zum Beispiel auch den Artikel, den man verkaufen möchte, kauft oder was denn dann dementsprechend das Ziel der Website ist. Dafür ist Right da, weil mittlerweile ja Webseiten auch immer größer werden, immer komplexer, Thema JavaScript und so weiter und so fort. Sorgen wir einfach dafür in einer Art Monitoring- und Überwachungslösung, dass einfach am Schluss alles sitzt und alles optimiert ist.
Ja, man kennt euch in der Szene schon lange, aber ihr habt ein Rebranding gemacht vor einigen Jahren. Früher hießt ihr onpage.org und ich glaube, das hing damit zusammen, dass früher der Fokus noch mehr so auf Onpage-SEO-Optimierung lag, ne, oder Onpage-Optimierung. Hat sich denn eure Zielgruppe gewandelt oder ist die einfach mit euch mitgewachsen?
Ja, also alles richtig, was du sagst, du bist ja auch echt gut informiert. Also uns gibt es Gesamtzeit jetzt, 8,5 Jahren schon. Und da vielleicht einfach ganz kurz zur Historie. Wir haben 5 Jahre lang komplett gebootstrapped, damals eben noch unter dem Namen onpage.org und sind da erstmal an den Start gegangen mit einem damals noch ein bisschen anderen Tool. Wir haben nämlich aus der Agenturarbeit heraus, wir hatten damals eine Agentur für das Thema Suchmaschinenoptimierung, ein Tool entwickelt, was uns sehr viel Arbeit abgenommen hat in der klassischen SEO-Analyse. Und dafür haben wir ein Tool gebaut, erstmal für uns, und dann gemerkt, das kommt irgendwie am Markt auch ganz gut an, nachdem wir es ein paar Freunden gezeigt haben, und haben es dann einfach als UG ganz simpel und lean an den Start gebracht und ab Tag 1 Umsätze generiert, die uns ermöglicht haben, über 5 Jahre zu bootstrappen. Nach 5 Jahren haben wir dann gemerkt, dass wir einfach nur mit dem Bootstrapping nirgends ankommen, weil viele MeToos dazugekommen sind, die aber schon ab Tag 1 Geld geraced haben und dann natürlich mit ganz anderen Mitteln ins Wachstum, ins Mitarbeiterhiring und so weiter investieren konnten. Und deswegen haben wir dann nach 5 Jahren gesagt, hey, lass irgendwie jetzt einfach versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Haben dann die erste Seed-Runde gemacht und mit der Seed-Runde dann, wie du es auch richtig gesagt hast, schon ein bisschen eine Art Umpositionierung gemacht. Nämlich, dass wir nicht nur mehr auf das Thema Suchmaschinenoptimierung konzentrieren, sondern wie zu Beginn gesagt, wir jetzt einfach für uns die Website User Experience im Fokus haben und einfach dafür sorgen wollen, dass natürlich SEO immer noch wichtig ist und man da auch alle Teile dafür optimiert, aber auch gesamt das Thema DSGVO, also rechtliche Risiken, man vermeidet auf der Website, indem wir einfach zum Beispiel crawlen, ob Skripte ausgegeben werden, bevor man den Cookie-Banner akzeptiert. Das Thema Barrierefreiheit, also ob blinde Menschen die Webseite sich via Maschine vorlesen lassen können. Es gibt mittlerweile so viele Dinge auf einer Webseite, für die wir einfach da sind und in die Richtung wir uns einfach vor jetzt ein paar Jahren positioniert haben.
Ich habe das jetzt noch nicht so häufig gehört, dass ein Agenturunternehmen sich gewandelt hat quasi zu einem Startup und dann anfängt, Kapital zu raisen. Kannst du vielleicht mal so in 2, 3 Sätzen sagen, wenn du dich überhaupt noch erinnerst, was so die größten Herausforderungen damals waren?
Wow, also die Agentur muss man sich damals auch so vorstellen, dass es eine sehr Boutique-Agentur war. Wir waren damals nur 4 Köpfe und also Jan-Hendrik Merlin-Jakob, Markus Tandler, Nils Dörri und ich. Und haben dann eben, wie gesagt, einfach aus der eigenen Arbeit gemerkt, dass das Sinn macht, das einfach anzubieten. Und zu deiner Frage zur größten Herausforderung des Wandels, würde ich jetzt gar nicht ehrlicherweise auf die Agentur beziehen, sondern einfach nur auf uns selbst, nämlich dass wir sehr große Querdenker, nee, das ist ein Wort, das man nicht mehr verwenden darf,
oder was gewählt, falsche Richtung geht. Ne?
Ja, also irgendwie, ja, also klassische Gründe, also irgendwie
durchgeknallte
kreative Leute waren. Und dass das einfach am Anfang erstmal herausfinden war, zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie klassische Strukturen, heiern Leute und bauen jetzt irgendwie eine Firma auf, die einfach größer wird und auf Wachstum ausgerichtet ist. Und das war so, sag ich jetzt mal, in erster Linie die erste Umstellung. Und das zweite war natürlich schon ein ganz großer Unterschied von Bootstrapping zu Fundraising. Und da muss ich sagen, so rückblickend und einfach mal ehrlich reflektierend, haben wir zu lange gebootstrapped. Wir haben über 5 Jahre gebootstrapped und hätten eigentlich nach 1,5, 2 Jahren, wo wir so richtig im Momentum waren, im Wachstum waren, wo unser Produkt auch noch sehr unique war und wir keine MeToos hatten, da hätten wir eigentlich in das Fundraising gehen sollen und dann einfach auch mit Hilfe von dem Board einfach dann nochmal plus eben Kapital nochmal eine andere Ebene sehr viel früher erklimmen können. Das, wie gesagt, haben wir nicht gemacht, aber jetzt auch im Nachhinein jetzt nicht super schlimm, weil sagen auch ich selber war zum Beispiel da noch nicht bereit dazu. Jetzt mittlerweile habe ich viel gelernt und würde sagen, bin's. Und deswegen ist auch am Schluss alles richtig gekommen und richtig passiert. Nur rückblickend war das, glaube ich, waren das zwei so die größten Herausforderungen. Erstmal dieses sich in eine Führung, Leadership-Position zu bewegen und Punkt zwei dann von einem Bootstrapping zu einem VC-backed Company, das ist einfach auch nochmal ein komplett anderes Mindset und eine Attitude, die man da einfach braucht.
Das heißt, dein Tipp wäre im Prinzip auch, wenn jetzt Unternehmen oder Gründer zuhören und Gründerinnen, die bootstrappen, sie müssten sich eigentlich sofort überlegen, ob sie das ihr Leben lang machen möchten oder ob sie dann nicht, wenn sie es nicht ihr Leben lang machen wollen, nicht eigentlich viel früher quasi den Schalter umlegen.
Ja, absolut. Und ich meine, es gibt da auch, wie bei allem, sehr, sehr viele gute Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Kartenmacherei, die es ja geschafft haben, bis heute ohne externes Kapital wirklich ein Bomben-Business aufzubauen. Da würde ich auch niemals sagen,
die wurde jetzt übernommen.
Ja, wurde jetzt übernommen und hatten einen tollen Exit. Da würde ich auch niemals sagen, macht nur das. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, einfach, also erstmal zu bootstrappen. Ich glaube, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, lange irgendwo zu gucken, mal eine Firma, ein Produkt mal neben dem Job aufzubauen. Und dann, wenn dann Umsätze da sind, umso besser, dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt voll reinstürzen in das Ganze. Trotzdem würde ich eigentlich schon den meisten als Tipp geben, dann einfach, wenn man dieses Momentum hat, auf jeden Fall mal Gespräche zu führen und damit VCs zu sprechen, weil es schon nochmal einfach am Schluss eine ganz, ganz andere Möglichkeit ergibt. Wenn man natürlich sagen möchte, ich habe vor allem jetzt eher im Agenturbusiness meine 5 oder 10 Leute und bin damit happy, fair enough, aber man setzt sich halt dann immer automatisch der Gefahr aus, dass halt jemand anderes kommt, der Kapital hat und der halt dann einen, so platt gesagt, überrollt. Das kann halt dann einfach immer passieren und das haben wir zum Beispiel auch gesehen. Das wäre auch bei uns passiert, hätten wir das Bootstrap weitergemacht. Also wir hätten nicht überleben können aus eigenen Mitteln, weil bei uns zum Beispiel diese Plattform so viel Komplexität hat und so einfach Ressourcen benötigt, um weiterentwickelt, gewartet zu werden, dass es einfach in unserem Business nicht möglich ist. Wir haben mittlerweile einen sehr, sehr komplexen, eine sehr komplexe Crawling-Solution durch eben die ganzen Themen, die es mittlerweile auf Webseiten gibt. Webseiten mit JavaScript, die muss man rendern und so weiter. Das ist mittlerweile alles kein einfacher PHP-Crawler, den wir hatten wie zu Beginn. Und es erzeugt halt einfach, dass wir mittlerweile 30 Entwickler haben, die den ganzen Tag diese Plattform warten und weiterentwickeln.
Genau, ich habe es gesehen, bei LinkedIn sieht man, dass ihr, wenn die Zahlen dort stimmen, jetzt um die 100 Leute seid, ne?
Genau. Wir haben die 100 Mitarbeitergrenze vor wenigen Tagen geknackt und sind jetzt auf dem Dankeschön. Ja, ist auch wirklich schön zu sehen, wie eine Firma einfach so wächst und gedeiht. Mhm. Und genau, sind jetzt auf der nächsten Milestone gerade.
Aber das heißt, das hast du jetzt quasi auch wirklich voll angenommen zu sagen, also der Headcount kann wachsen und ihr wollt ja jetzt quasi dann, ja ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar globaler Player werden, ne?
Absolut. Ich meine, deswegen haben wir auch jetzt diese Series A Financing Round gemacht, um genau das auch zu machen. Ich glaube, fast jeder Investor geht auch nur deswegen in eine Company rein, um genau, man sagt immer, klassisch dieses 10x zu sehen in seinem Investment. Und genau das ist natürlich auch unser Ziel, dann 10x irgendwann für unsere Investoren, für uns zu erzielen. Aber binär ist es ja gar nicht das Ziel, jetzt irgendwie Geld aufzunehmen, um dann irgendwann einen großen Exit zu machen, sondern in erster Linie, und das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu highlighten, geht es ja uns darum, da einfach die beste Plattform für das Thema Website User Experience zu bauen. Und das ist auch erstmal das allergrößte Ziel. Und das wird uns jetzt einfach nochmal mehr ermöglicht durch das Geld, das wir aufgenommen haben, eben mehr in Menschen zu investieren, mehr Menschen zu hiren, um einfach das Produkt noch besser zu machen, aber auch auf der anderen Seite zu expandieren international und einfach mehr Märkte da einfach zu erklimmen und da einfach unser Produkt nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch über den Transatlantik hinaus zu verkaufen.
Und sagt doch vielleicht mal einen Satz zu euren Investoren. Also Octopus ist bei euch eingestiegen, aber das war dann schon im Januar, ne? Und jetzt hat eben nochmal Bayern Capital, heißen sie, glaube ich, nochmal nachgelegt, ne?
Genau, also Octopus Investments ist der größte UK-Investor mit 9,3 Milliarden an der Management, der eben bei uns der Lead-Investor der jetzigen Runde war. Der hat im Januar gab es da eben das Signing und sogenannte First Closing und im Second Closing kam jetzt nochmal die Bayern Capital dazu. mit der Bayern Kapital haben wir auch logischerweise schon vor einigen Monaten gesprochen. Also es ging dann eigentlich alles ziemlich parallel. Für uns war es aber eigentlich nur wichtig, erstmal das Closing zu machen mit Octopus Investments und dann mit der Bayern Kapital einfach in einem zweiten Schritt ein Second Closing zu machen, weil wir uns da einfach nicht verrennen wollten und da einfach das Ding ein bisschen entzerren. Und Bayern Kapital ist ein Fonds, der wo bayerisches Kapital vom Staat mit drin ist, komplett gebackt, und die haben als Ziel einfach vor allem bayerische Unternehmen da einfach zu supporten und brauchen immer am Ende des Tages auch einen Lead-Investor, einen klassischen aus der Wirtschaft, den sie dann bis zu der Summe, die er investiert hat, spiegeln können. Das ist das Prinzip der Bayern Kapital. Ich glaube zu meinen, dass es sehr, sehr ähnlich ist zu einem Coparion. Coparion nur deutschlandweit unterwegs ist und Bayern Kapital sich auf bayerische Startups fokussiert. Natürlich, weil du es schon erwähnt hast, ich sitze in München, bin geborener Bayer, so aus Franken, was bis heute noch nicht so als Bayern akzeptiert wird, aber es ist de facto Bayern. Freut es mich natürlich einfach sehr. Und ich meine, auch mit der Bits and Pretzels sagen wir auch immer, also bei uns schlägt ja einfach bayerisches Blut im Herzen, und deswegen freut es uns da einfach immer sehr, wenn wir dann die Verbundenheit auch dann irgendwo mit Gesellschaftskreis oder wo auch immer einfach jeweils immer mit haben.
Und Bits and Pretzels, das machst du ja auch unter anderem mit dem Felix Haas zusammen, der ja wiederum mit 10x ja auch ein ziemlich großes Rad dreht. War das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ihr wollt quasi, also dass er nicht bei euch investiert hat? War das bewusst, dass ihr gesagt habt, wir möchten eine Freundschaft nicht gefährden? Macht man das einfach nicht, oder hat das einfach nicht gepasst?
Also am Ende des Tages, wie du es ja auch gesagt hast, mache ich ja mit Felix bereits die Bits and Pretzels. Und deswegen haben wir da schon eine sehr schöne Verbindung, wo wir uns ja mehrfach die Woche austauschen, zusammen an einem Projekt arbeiten. Und demnach ist es dann auch irgendwo auch ganz gut. Und das haben wir auch dann auch so gesagt, dass wir dann mit Ride quasi dann nicht noch eine Verbindung haben, sondern wir einfach mit der Bits and Pretzels eine schon sehr schöne und große Verbindung, wo wir auch dadurch durch dick und dünn und durch hoch und tief gehen.
Nee, total nachvollziehbar. Du, dann, also von meiner Seite aus sind wir eigentlich durch. Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Ausblick geben, wo seid ihr in 2 Jahren vielleicht, wenn du mal so ein bisschen träumen kannst. Und du hast mir auch erzählt, ihr sucht Leute, ne? Also ihr wollt noch tatsächlich noch weiter wachsen.
Richtig, genau. Wir suchen händeringend Leute in allen Bereichen. Das heißt, wer auch immer gerade zuhört, ob Techies, Sailerinnen, bewerbt euch auch gerne als Initiativbewerbung für jeder, die einfach Lust hat, was zu bewegen, was zu reisen, haben wir auf jeden Fall irgendwo ein gutes Plätzchen. Punkt 1 und Punkt 2 zu der Frage, sehen wir uns in 2 Jahren? Ich würde sagen, auf jeden Fall mal Europa als führend in dem Bereich, was wir machen. Und dass wir am Schluss, ich sage jetzt mal, wir haben aktuell über 1,2 Millionen User auf der Plattform. Ich würde mir wünschen, dass wir die 5 Millionen User-Marke geknackt haben und wirklich sehr, sehr viel mehr Menschen geholfen haben, ihre Webseiten besser zu machen und demnach auch das Web ein Stückchen besser. Auch wenn das immer hochgegriffen klingt, aber am Ende des Tages ist es schon was uns antreibt und da wirklich jeden Tag aufstehen lässt.
Super, Andi. Also ist notiert, April 2023 sprechen wir uns spätestens wieder, 5 Millionen User, und wir sprechen mit dem europäischen Marktführer.
Sehr gut.
Cool. Andi, hat großen Spaß gemacht. Schönen Gruß nach München und vielen Dank, dass du da warst.
Ebenso. Danke dir.
Bis dann, ne? Ciao.
Ciao.
Jetzt zu Gast Michael Kassau, CEO und Gründer von Grover.
Also, ich freue mich total. Michael Kassau ist hier, CEO und Gründer von Grover. Hallo Michael.
Hallo Jan, grüß dich. Schön hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, freut mich, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ist ja ganz großartig.
Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
Wir sprechen über 60 Millionen, war die öffentliche Verkündung. 45 Millionen Euro Eigenkapital und 15 Millionen Euro Fremdfinanzierung. Vielleicht kannst du mal, bevor wir da einsteigen, erstmal erzählen, was Grover genau macht.
Ja, also Grover bietet seinen Kunden oder unseren Kunden bieten wir an, Produkte, Technologieprodukte monatlich zu mieten, statt diese zu finanzieren oder zu kaufen. Ja, und damit kann man sich eigentlich MacBooks und Computer, Laptops, Fitbits, you name it, leihen einfach und langfristig mieten und damit diese Netflix, Spotify-Erfahrung auch auf Hardware-Produkte, auf Hardware-Produkten haben. Und sobald man fertig ist mit der der Nutzung eines Produktes, wenn man das nicht mehr schön findet, das stiftet irgendwie keinen Benefit mehr, kann man das vielleicht mal zurückschicken und sich was anderes bei uns holen. Und das macht es halt so ein bisschen zur Schatzkiste-Erfahrung. Ja, du hast halt nicht die Erfahrung, dass du irgendwie aufwachst und plötzlich 5 Kredite hast, ja, für 5 Produkte, von denen du keins mehr benutzt, sondern du hast immer etwas, was top-notch, hot ist für dich und gleichzeitig zahlst du immer etwas, womit du okay bist. Und wenn nicht, dann schickst du das Produkt halt zurück. Ja, und das machen wir für mittlerweile über 2.500 Produkte im Sortiment. Ja, also insgesamt 160.000 Produkte sind in der Vermietung. 2.500 Produkte kann man sich aussuchen und das sind halt alles Konsum. Technologie, Konsumelektronik, Unterhaltungselektronik, Tech-Produkte, mit denen man produktiv sein kann, mit denen man sich gut connecten kann und mit denen man auch Entertainment genießen kann.
Also du hast gerade einfach gesagt. Ich meine, einfach ist ja, das ist ja der Traum von quasi jedem Gründer, wenn er sein Unternehmen oder sein Geschäftskonzept einfach vermitteln kann. Ne? Und es klingt tatsächlich denkbar einfach. Warum gab es das vorher noch nicht?
Eigentlich hätte es das schon längst geben müssen, wenn du mal so denkst. Ja, das liegt dermaßen auf der Hand, ja, dass der Nutzenvorteil der Kunden so hoch ist. Ja, aber du hast natürlich so eine Legacy-Wellen. Ja, also du hast bis zum gewissen Zeitpunkt gar nicht den Need gehabt, Produkte regelmäßig zu aktualisieren, weil diese Technologie Penetration ja noch nicht groß war. Ja, du hast irgendwie bis in die 90er Jahre hinein vielleicht ein großes TV gehabt, ja, und dann hast du das irgendwie alle 10 Jahre aktualisiert. Und dann war es das. Ja, das heißt, erst mit dieser großen Technologiewelle, die in den vergangenen 20 Jahren rübergekommen ist, hast du auch die Vielfalt an Tech-Produkten, zu denen du ja Zugang haben kannst. Ja, also vor allem auch diese Bereicherung aus der Erfahrung der gesteigerten Produktivität oder des Entertainments und so weiter durch diesen Tech-Leverage. Ja, und warum das vorher noch nicht passiert ist, ist ganz einfach, weil du hast halt diese Welle von so haben wir das schon immer gemacht und so. Ja, das also so ein Überbleibsel von Finanzierungen. Ja, du hast einfach oldschool Finanzierungsformen auf einen komplett neuen Markt. Ja, und da muss halt einer mal kommen, genau zur richtigen Zeit. Und wir haben damit in 2015 angefangen und für damalige Verhältnisse war das auch schon früh. Ja, also ich weiß noch, in 2015 habe ich manche Leute angeschaut und gesagt, ja, wozu denn? Ich habe so viel Geld, ich kann mir mein iPhone einfach kaufen, ja? Oder wozu denn? Ich kann es auch finanzieren für 4 Jahre oder so. Ja, und damit lässt man einfach außer Acht, das gibt noch eine dritte Konsumentengruppe. Die finden, ja, also dazu gehöre ich auch, ja, das gehören die meisten. Das finden 2.000-3.000 Euro für ein Produkt, das ist teuer. Ja, du kannst das normalerweise für eine gute Reise oder sonst was ausgeben, wenn du willst, oder es sparen. Und du findest irgendwie so ein 3-4 Jahres Kredit, dann findest du auch ziemlich blöd, ja, auf ein Produkt, das du nur für 6 Monate vielleicht haben willst. Ja, und deswegen muss es da diese dritte Option geben, dass du dir als Konsument wirklich auswählen kannst, wie lange du für ein Produkt bezahlen willst.
Und diese dritte Option, um da quasi den Weg zu bereiten, was mussten da für Widerstände aus dem Weg geräumt werden?
Also zum Ersten erstmal starten, ja. Also das Allerwichtigste okay. War, dass den ersten Kunden zu gewinnen, ja. Und das genau, das erste Produkt habe ich auch selber delivered, ja, also die oder sogar die ersten 10-20 haben wir dann auch mit dem ersten Team aber auch persönliche Auslieferungen gemacht in Berlin und mit den Kunden gesprochen und so. Also das war das allerwichtigste, ja, ist die Website live, Kunden gewinnen. Und ja, das zweite wichtige war natürlich Fundraising, ja, du wirklich zu sagen, okay, wir holen uns Kapital rein, um die Anzahl der Produkte, die wir vermieten wollen, zu erhöhen. Ja, also das war wichtig, diese Produktfinanzierung klar zu machen und natürlich auch die Eigenkapitalfinanzierung immer dabei zu haben, um die Leute auch einstellen zu können, die guten Sachen auch produzieren und programmieren und so weiter. Ja, also das waren so vielleicht die Streckenpferde, ja, erstmal die ersten Kunden zu gewinnen und dann auch das Kapital beisammen zu sammeln für die Produktfinanzierung und für die das Eigenkapital fürs Team und so.
Ja, weil ich frage deswegen, die Idee klingt ja wirklich denkbar einfach, aber ist es hinterher tatsächlich ein Kapitalspiel? Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei Crunchbase gesehen, ihr habt mit der Warengoldbank, glaube ich, war das, ne? Habt ihr irgendwie einen sehr finanzstarken Partner an der Seite? Dort war zu lesen, 282 Millionen sind insgesamt quasi zur Verfügung gestellt worden bei euch. Das heißt, ist da hinterher der Fokus? Weil ich sag mal, ein Online-Shop heutzutage kann wahrscheinlich jeder irgendwie, zumindest in einer einfachen Version online stellen, sich ein paar Produkte da reinpacken, vielleicht auch, aber dann hinterher das Kapital dafür zu haben, um das vorzufinanzieren, das ja eigentlich nicht, ne?
Ja, also ich finde, wenn du sagst, das ist denkbar einfach, ja, das ist das größte Kompliment, das du machen kannst.
Okay.
Ja, ja, das ist wirklich, das ist das Allerbeste, was es geben kann in so einer Startup-Welt, ja, weil es gibt, keiner braucht irgendeinen komplizierten Schwachsinn. Ja, es ist denkbar einfach, du vermietest dein WG-Zimmer auf einer Plattform. Great. Ja. Plötzlich hast du Airbnb dadurch, ja. Mhm. Oder hey, da fährt einer Auto und du kannst dir das mitbuchen. Alright. Mhm. Ja, also die Einfachheit ist die Schönheit der Sache, ja. Genau. Das ist die Beauty an der Sache, ja. Dass du sagst, okay, es gibt eine Verhaltensweise, die ist so offensichtlich, ja, dass man bietet einfach das Produkt dazu an. Ja, und damit kann man die Nachfrage darauf auch nicht nur generieren, sondern man stiftet tatsächlich auch Nutzen und so weiter. Das heißt, die Einfachheit ist awesome, ja, das ist das Beste, was es geben kann. Und dann natürlich hast du hinterher so ein paar Sachen, die dann komplizierter werden, ja, wie okay, wie finanzieren wir denn das, ja, wie überzeugen wir denn Geldgeber, dass das eine interessante Anlagemöglichkeit sein kann und so, ja. Also da wird es ein bisschen komplizierter und so, aber dafür gibt es ja dann auch wieder Experten, die viel schlauer sind als ich.
Ja, und sag mal, wenn du sagst, quasi das Offensichtliche zu kommunizieren, was ist denn das, was dann die Finanziers oder die Kapitalgeber bei euch so spannend finden? Was würdest du denn sagen? Was ist denn so quasi das die Magie eures Geschäftsmodells?
Auf der Eigenkapitalseite oder der Fremdkapitalseite?
Ja, bei euch ist tatsächlich eine gute Frage, weil ihr habt ja verdammt viel Fremdkapital zur Verfügung zumindest, ne? Aber wahrscheinlich musst du ja beide überzeugen.
Richtig, ja. Also ich denke, auf der Fremdkapitalseite ist das eine Asset Class, wie wir das nennen, die ein bekanntes Verhalten zum Beispiel aus der Automobilindustrie oder anderen Finanzierungsformen überträgt auf diese Produkte, die wir vermieten. Ja, das ist so eine besicherte Finanzierungsmöglichkeit. Ja, also du verbriefst einen gewissen inhärenten Wert, ja, eines Produktes und dagegen kannst du eine Finanzierung aufnehmen. Das ist ganz normal im Autoleasing und das sowas Ähnliches haben wir halt bei uns aufgesetzt und da kannst du eigentlich eine gute Rendite machen als Fremdkapitalgeber, die auch besichert ist. Ja, also das ist das eine, das finde ich auch das, wurde was eigentlich ganz interessant ist, glaube ich. Und ja, auf der Eigenkapitalseite ist es einfach phänomenal, wie wesentliche Marktgrößen zueinander kommen. Ja, also einerseits ist Technologie ein unerschöpflich großer Markt. Ja, also das ist okay. Du kannst ja die Umsätze zusammenzählen von den Top 20 Tech-Herstellern. Ja, du kommst ja in die Trillion rein. Ja, also das ist einfach huge. Der Markt ist immens. So, das ist das eine. Das andere ist, dass der Markt relativ homogen ist, was die Kultur angeht. Also jeder Mensch braucht Technologie, um seine Menschlichkeit leveragen zu können. Also wenn ich eine Webseite coden will, ist es egal, wo ich bin. Ich brauche einen Computer. Ob ich jetzt in Amerika bin, in Deutschland, in Frankreich, in China, it doesn't matter. Ja? Du brauchst Tech-Produkte, ja? Ganz kulturagnostisch. Ja? Das heißt, du hast wirklich eine komplett kulturagnostische Expansionsmöglichkeit in jedes Land dieser Welt. Und drittens, was auch schön ist, dass die Penetration immer relativ gegeben, die Möglichkeiten immer noch relativ gering ist. Ja, also wir sind zwar groß und wenn du willst für Deutsche oder für Startup-Terms, also okay, wir haben jetzt unsere 70 Millionen Euro Run-Rate-Revenues erreicht, ja, und das ist eine coole Größe und so. Aber die Kundenzahl ist bei 100.000 oder so, ja, auf diese Größe. So, und wenn du dir überlegst, okay, was ist der potenzielle Markt in Deutschland? Das sind einige Millionen Menschen. Was ist der potenzielle Markt in Europa und so weiter? Das heißt, es ist immer noch komplett underpenetrated, was wir machen. Und ja, diese drei Sachen in Kombination ermöglichen einfach schnelles Wachstum und ein relevantes Produktangebot für die Kunden.
Ja, ich habe gesehen, in eurer Pressemeldung war das, glaube ich, dass ihr auch sehr ambitionierte Wachstumsziele, also zum einen, dass ihr, glaube ich, mit 2,5-fachen Faktor im letzten Jahr gewachsen seid, ne, aber jetzt auch mit, glaube ich, 3-fachen Umsatzwachstum nach vorne rausrechnet, ne?
Ja, wir setzen uns immer aggressive Ziele, ja, das ist immer ganz wichtig. Und ja, 2020 für uns, klar, war auch ein herausforderndes Jahr, ja, viel große Herausforderung für alle, aber wir haben gesehen, dass bei uns die Nachfrage immer da ist, ja? Und das halt auch dieses Wachstum dann ermöglicht und dieses Jahr haben wir uns noch aggressivere Wachstumsziele gesetzt.
Und sag mal ein Wort zu euren Investoren, weil ich kannte die eigentlich größtenteils nicht, die da jetzt reingekommen sind.
Ja doch, das sind bekannte Fintech-Investoren vor allem. Ja, also GMR, Johnson Schneider ist auch viel investiert in anderen Fintechs in Europa, hat selber auch was gegründet. Assurance Growth ist auch ein Fintech-Investor, so wie Viola Fintech auch. Und dann haben wir auch Augmentum Fintech, Coparion, Seedcamps.
Nee, genau, die kannte ich alle nicht mehr, ja, diese drei neuen, die kannte ich tatsächlich. Das sind alles drei deutsche Investoren?
Nee, es sind internationale Investoren, die insbesondere insbesondere in Fintech investiert. Also Assurant ist USA, GMS ist UK und Viola Fintech ist aus Israel.
Und wieso dann diese Konstellation? Also das finde ich mega spannend jetzt.
Naja, also wir haben immer geschaut, wer kann wie viel Value adden. Ja, und wir gucken immer in die USA, deswegen wollten wir einen amerikanischen Investor haben. Wir wollten Fintech-Investoren haben. Ja, und Viola hat ja unterschiedliche Investment-Branchen. Ja, oder Arme in ihrem Portfolio, deswegen haben wir die da an Bord geholt. Und unser Lead-Investor, der war einfach in seiner, was er schon investiert hat und was er gesehen hat, und sehr vergleichbar mit der Ding im Geschäftsmodell von Grover. Deswegen wollte ich ihn unbedingt an Bord haben, dass er die Runde anführt, weil er hat sowas Ähnliches schon mal in der UK gemacht.
Und was würdest du sagen, wie groß kann das Ganze mal werden?
Ja, sky is the limit. unter Bord, ja. Ist mal schwer. Ich will gar keine Zahlen nennen und so, aber es würde mich wundern, wenn ich in 4 Jahren und dreifach Wachstum jedes Jahr mich hinstellen würde und sage, so, jetzt haben wir unser Wachstumsziel erreicht oder so. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das erreicht ist bis dann. Wie gesagt, der Markt ist extrem groß. Und vor allem das andere Thema ist ja auch, dass Technologie ist ja auch ein unersättlicher Markt. Also das eine ist, sind die Tech-Produkte, von denen du heute weißt, dass es sie gibt. Das andere sind aber neue Tech-Produkte, von denen du noch gar nicht weißt, dass es sie geben wird. Also dazu gehören Roboter vielleicht. Oder es gehören, heute siehst du ja schon Kühlschränke mit einem Bildschirm oder einen Tisch mit einem Bildschirm. Also Technologie und Internetifizierung, wenn du so willst, von Gegenständen und neue Gegenstände, inklusive E-Mobility auch, das nimmt zu, neue Produkte kommen auf den Markt und die bloße Finanzierung dieser Produkte wird immer weniger attraktiv und deswegen braucht es ein Subscription-Modell dafür.
Ich hatte mich mit dem Jan Mitschajka vorhin gefragt, ob quasi für euch die Pole-Position hinterher sein muss, quasi irgendwie so in den Checkout-Prozess reinzukommen bei größeren Unternehmen, wie sagen wir zum Beispiel Apple oder sowas.
Ja, also wir sind heute im Checkout-Prozess vom Mediamarkt drin zum Beispiel.
Ach ja, guck mal.
Ja. Das ist ein Angebot von uns. Ja. Auch bei Gravis bieten wir einen Checkout an. Ja. Also diesen Checkout-Prozess gibt es bei Grover schon und den gibt es auch online und offline.
Und das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, ne, für euch, oder?
Ja, das ist wichtig, das ist gut, aber wir haben auch eine super Conversion auf unserer Webseite. Wir haben auch eine eigene App. Ja, also das ist auch ein ganz großer Faktor, das ist die eigene Plattform.
Nee, weil wir waren so ein bisschen am Überlegen, weil ja diesen Checkout-Prozess, den kann ja, also da ist ja wahrscheinlich wirklich ein Winner-Takes-it-all-Markt. Da können ja hinterher nicht mehrere stattfinden.
Das stimmt ja. Also wenn du in dem Checkout-Prozess erstmal drin bist, ja, gibt es auch wenig Anreiz für den Partner, einen zweiten zu haben, der genau das Gleiche anbietet. Ja, also das ist schon richtig. Ja, aber gleichzeitig hast du natürlich in diesem Geschäftsmodell ist ein bisschen andere Konstellation, als wenn du ein Finanzierer bist. Also wenn du Finanzierer bist und du willst einen Checkout-Prozess, dann hast du einen Anreiz, dein Market Share zu erhöhen, indem du einfach so viele Retailer wie möglich an Bord holst. Ja. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil du einen relativ oligopolistischen Markt hast. Also du hast ein paar Spieler, ja, nicht so viele, und du konvertierst ein bisschen was von deren Traffic. Ja, deswegen hast du eigentlich auch immer einen Anreiz, deine eigene Webseite zu haben, um noch stärker und noch selbstständiger wachsen zu können.
Und sag mal vielleicht noch eine Frage. Es gab ja die Otto Group mit Otto Now, hieß das, glaube ich, das Produkt. Ne? Die haben das kürzlich erst eingestellt und die haben das, glaube ich, lange versucht. Und man hat das ja auch schon bei Oetker gesehen mit Flaschenpost, also beziehungsweise mit Durstexpress gegen Flaschenpost. Ist das so ein Ding, wo man wieder merkt, dass die Großkonzerne vielleicht einfach nicht agil und schnell genug sind? Oder gab es andere Gründe, warum die das eingestellt haben?
Ja, also ich glaube erstmal, das ist ein ziemlich deutsches Phänomen, ja, dass Großkonzerne selber Startups machen. Das gibt es in den USA so nicht. Ja, da gibt es Startups, da gibt es Incubants und dann, wenn es cool ist, wird es gekauft, fertig. Ja, und in Deutschland hast du es halt immer, dass sich die irgendwie die existierenden Unternehmen versuchen mit irgendwelchen Startup-Hubs und dann Startups machen und dann glauben, naja, das geht ja schon, wird schon irgendwo. Und ich habe noch nie eine Erfolgsgeschichte gesehen, wo das gut funktioniert hat. Also jetzt
zum Beispiel. Naja, Fairness Cyber Auto vielleicht mit About You ist ja vielleicht eine Erfolgsgeschichte, ne?
Stimmt ja, About You ist eine gute Sache, aber da haben sie sich extrem drauf fokussiert wahrscheinlich.
Das stimmt, ja, absolut. Ja, das war ja auch Benjamin Otto, glaube ich, der das selbst hochgezogen hat und so. Nee, ich wollte nur gerade sagen, also ich glaube, es gibt schon so ein, zwei Beispiele. Aber jetzt gerade in diesem Fall finde ich es total interessant, weil die ja auch viel, viel finanzstärker wären zum Beispiel als ihr. Ne? Und auch die haben ja diesen Checkout-Prozess von der wahrscheinlich zweitgrößten E-Commerce-Plattform in Deutschland.
Ja, auf ihrer eigenen Webseite, ne?
Meine ich ja, genau.
Ja, also ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich nicht besonders viel darüber weiß. Ja, aber na, wahrscheinlich hat es daran gelegen, dass Otto Now nicht die gleiche Aufmerksamkeit intern bekommen hat wie About You.
Also es ist kein Indikator dafür, dass der Markt eigentlich schwächelt. Das wollte ich eigentlich vielleicht auch so ein bisschen rauskitzeln. Aber das siehst du nicht.
Nein, auf keinen Fall. Der Markt ist stark, die Nachfrage ist groß und mit dem richtigen Fokus und der richtigen Marke kann man auch die Kunden erreichen und der Markt ist ja auch außerhalb Deutschlands vorhanden.
Ja, also ich finde, so wie du auftrittst, man hört raus, da gibt es eigentlich jetzt keine großen Fragezeichen. Ne? Oder siehst du irgendwo Stolpersteine, die noch kommen könnten?
Naja, also mit Sicherheit werden noch Stolpersteine kommen. Ja? Das ist schon mal in Stein gemeißelt. Ja? Aber das ist einfach die normale Journey von Startup-Wachstum. Ja? Im Gegenteil, ich hoffe ja, dass wir durch extremes Wachstum uns selbst Stolpersteine kreieren, ja, weil hier links und rechts irgendwas kaputt geht oder so. Aber von der Marktdynamik her, vom Team her, von unserem Angebot her bin ich extrem überzeugt, dass das, was wir machen, tatsächlich einen Mehrwert stiftet für die Kunden, dass das tatsächlich ökonomischen Sinn macht. Ja, also du hast einfach die mikroökonomische Nutzentheorie irgendwie vom Konsumenten auf unserer Seite und deswegen werden wir erfolgreich sein.
Coole Antworten, Michael, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Sag mal, vielleicht noch kurze Frage, wenn jetzt jemand Lust hat, diese Journey bei euch mitzugehen, sucht ihr gerade Leute? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, danke, dass du fragst. Wir rekrutieren aggressiv gerade und, ja, und brauchen all hands on board, ja, also insbesondere Programmierer, Product-Leute, super smarte Business-Development-Leute auch, also wir rekrutieren links und rechts und wer immer denkt, dass das interessant ist, was wir tun, einfach einen Lebenslauf einfach mal rüberschicken oder eine kurze E-Mail mit einer Note, die E-Mails sind alle auf unseren Jobs-Page und ja, falls das im Zweifel nicht funktioniert, einfach mich auf LinkedIn anpingen.
Cool, du, dann will ich dich vom Feiern nicht abhalten. Also Glückwunsch nochmal zu der Runde, klingt echt toll. Und ja, ich sag mal bis zur nächsten Runde dann hier.
Ne? Alles klar, danke Jan, hat mich sehr gefreut.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es zwei hochinteressante Gesprächspartner. Vielen Dank nochmal an Michael Kassau von Grover und auch an Andi Bruckschlögel von Ride. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Zeit und ansonsten bleibt mir noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis dahin und danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.